Warum lohnt es sich, an Gott zu glauben? Warum lohnt es sich, an Gott zu glauben? Wahrscheinlich kennen ganz viele von uns Aktivitäten, bei denen wir uns fragen, ja, warum lohnt sich das? Jetzt denkt vielleicht manch älterer Mensch, ja, typisch jung, ja, der fragt wieder, was bringt das? Früher, da haben wir einfach gesagt, so wird das gemacht, fertig, dann haben wir das so gemacht, nicht anders. Aber ich glaube, es ist doch bei jedem Menschen so. Wir wollen wissen, warum? Warum lohnt sich das? Und wenn wir den Sinn nicht sehen, dann haben wir einfach weniger Motivation. Und ich denke da zum Beispiel zurück an meine Schulzeit. Da war ich im Gymnasium und ich saß im Biologieunterricht und ich musste verschiedene Froscharten ihren entsprechenden Quarkgeräuschen zuordnen. Und da gab es dann auch eine Prüfung darüber. Und ich saß da in dieser Schulstunde und vorne stand dann ein Kassettenrekorder, das war schon ein etwas älterer Lehrer, kurz vor der Pensionierung. Und dann musste ich mir das anhören und dann aufschreiben. Ja, grüner Frosch, brauner Frosch, ich weiß nicht mal, wie diese Frösche heißen. Und dann kamen da diese verschiedenen Geräusche oder ganz tiefe so, quack, quack, und dann so hohe, quack, quack, quack. Und dann musste man das aufschreiben. Und ich erinnere mich noch, als ich da saß, da war der Gedanke, was soll das? Warum soll sich das lohnen? Und jetzt nichts gegen irgendwelche Biologen oder Froschologen oder was auch immer, aber ich habe den Sinn dieser Aktivität einfach nicht gesehen. Und darum war meine Motivation entsprechend tief und also ich weiß heute nicht mal mehr einen von diesen Froschnamen. Also ich habe mir das nicht merken können. Und ich glaube, im Glauben ist es doch manchmal auch so. Was ist das Ziel? Wenn wir das Ziel und den Lohn des Glaubens aus den Augen verlieren, dann werden wir schwach, dann werden wir mutlos. Und ganz viele Menschen sagen heute, was soll ich noch an Jesus Christus glauben? Was bringt das schon? Was bringt das schon? Ja, was bringt der Glaube? Wenn ich bei diesem Frosch auswendig lernen gewusst hätte, dass ich irgendwie bei Wer wird Millionär 1 Million gewinnen kann, ja. Oder dass ich irgendwie eine hübsche Biologin beeindrucken kann oder irgendeinen Sinn, ja, dann wäre ich motiviert gewesen. Ich glaube, es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen. Warum lohnt es sich, an Jesus Christus zu glauben? Und ich habe einen Text ausgesucht, der auf diese Frage eine Antwort gibt. Und der finden wir im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 4, die Verse 3 bis 6. Und ich lese gerade den ganzen Text vor. 2. Korinther 4, 3 bis 6. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt? So ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und wir wollen heute Morgen 3 Fragen stellen. Die erste Frage, ja, was ist dieses Evangelium, von dem Paulus hier schreibt? Die zweite Frage, wieso lohnt es sich an, dieses Evangelium zu glauben? Und dann drittens, was ergibt sich aus diesem Lohn für mein Leben, ganz konkret für einen Auftrag? Nun zur ersten Frage. Wir müssen einfach sehen, Paulus hatte in Korinth große Gegner. Die haben dann gesagt, ja Paulus. Die haben ihn angegriffen und gesagt, du predigst jetzt hier 1,5 Jahre. Du predigst uns dieses Evangelium so lange und jetzt sieh mal unsere Gemeinde an. Da sind ja kaum Menschen zum Glauben gekommen. Du predigst und nichts passiert. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, Paulus? Wahrscheinlich liegt das an diesem Evangelium, das du uns da jeden Sonntag erzählst. Das kann einfach nicht stimmen. Und jetzt sagt Paulus, nein. Wenn Menschen sich nicht für Gott entscheiden, dann liegt es nicht am Evangelium, nein, es liegt an den Personen selber. in Vers 3. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Wenn jemand nicht an Gott glaubt, dann liegt es nicht am Evangelium, sondern an der Person selber. Und ganz viele Kirchen, ganz viele Prediger heutzutage machen denselben Fehler wie diese Gegner von Paulus. Sie denken, ja, wieso passiert nicht mehr? Und dann versuchen sie irgendwie dieses Evangelium aufzuhübschen, irgendwie zu schminken, zu faken, zu verbessern, zu verschönern. Und dann sagen sie, ja, nein, das mit der Sünde ist nicht so schlimm. Du musst eigentlich gar nicht Buße tun. Du kannst genauso weiterleben. Ja, Jesus liebt dich, so wie du bist. Du kannst in deiner Sünde weiterleben. Oder sie sagen, ja, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du reich, schön, gesund, erfolgreich, was auch immer. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht das Evangelium. Wir dürfen das Evangelium nicht verändern. Ja, was ist dann das richtige Evangelium? Ja, Paulus erklärt das den Korinthern in seinem ersten Brief. Wir blättern ein wenig zurück zum 1. Korinther 15. Dort schreibt Paulus, was ist jetzt eben das richtige Evangelium? 1. Korinther 15, ab Vers 1. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Und jetzt kommt's. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Was ist das Evangelium? Es ist eben, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden. Nun, ja, Jesus ist gestorben, das wissen ganz viele Menschen. Jetzt ist aber entscheidend, wieso? Wieso stirbt Jesus? Ja, nicht wegen Altersschwäche, nicht wegen Krankheit. Nein, es heißt hier, für unsere Sünden. Jesus stirbt für mich, für einen jeden einzelnen Menschen von uns. Und wieso? Weil wir Sünder sind. Weil wir gesündigt haben. Jetzt ist Sünde nicht irgendwie zu viel Schokolade essen oder zu schnell auf der Autobahn fahren. Nein. Sünde ist das Nicht-Einhalten von Gottes Geboten, das Nicht-Respektieren von Gott selber. Das ist Sünde. Und was resultiert daraus, wenn ich jemand anders nicht respektiere? Ja, meine Beziehung ist gestört. Unsere Beziehung zu Gott ist zerbrochen, gestört, kaputt gegangen, wegen unserer Sünde. Und jetzt sagt Paulus, und darum stirbt Jesus. Eigentlich total unfair, total ungerecht. Jesus stirbt, wieso? Wegen meiner Sünde. Und jetzt gibt es einen Tauschhandel. Martin Luther sagt, das ist der fröhliche Wechsel. Jesus nimmt meine Sünden und ich bekomme das, was er hat. Nämlich seine Gerechtigkeit, das ewige Leben. Der fröhliche Wechsel. Und ich glaube, jeder Mensch hat so wie eine Art inneren Kilometerzähler. Jedes Mal, wenn wir sündigen, geht der eins hoch. Zick, zick. Vielleicht am Tag 5, 10, vielleicht 100. Und dann haben wir ein Organ, das kann diesen Kilometerzähler ablesen. Jeder Mensch hat dieses Organ. Das ist nämlich unser Gewissen. Und ab und zu schaut unser Gewissen auf diesen Kilometerzähler, wenn wir unser Gewissen noch nicht so verstümmelt haben, dass es noch funktioniert. Und dann schauen wir das an und denken, eigentlich bin ich ein schlechter Mensch, weil ich andere Menschen nicht so behandle, wie ich gern behandelt werden würde. Und jeder Mensch braucht in seinem Leben diesen Moment, in dem er sagt, und ich nehme diesen Tauschhandel an. Ich nehme das an, was Jesus tut, dass Jesus stirbt für meine Sünden. Ich gebe Jesus meine Sünden ab, ich bitte ihn um Vergebung und ich nehme seine Gerechtigkeit an. Wenn ich Gott um Vergebung bitte, dann werden mir meine Sünden, Vergebung. Und dann beschreibt unser Text, was dann passiert. Das Evangelium als helles Licht. Weil das Evangelium, wenn es in unser Leben kommt, unser Leben hell macht, weil ich nicht mehr leide unter dieser Vergänglichkeit, nein, weil ich eine neue Perspektive habe, weil ich lebe mit der Aussicht auf die Ewigkeit. Nicht mehr leide unter Vergänglichkeit. Habe ich noch Krankheitsschmerzen? Ja, aber ich kann mich freuen an diesem hellen Licht des Evangeliums, was in mein Leben kommt, weil ich weiß, Jesus Christus schenkt mir das ewige Leben. Und ohne Evangelium, wenn wir zurückgehen in 2. Korinther 4, ohne Evangelium, sagt Paulus ganz klar, ist jeder Mensch verloren. Nun, was heißt verloren sein? Es heißt eben, dass ich all diese Vorteile des Evangeliums nicht habe. Und das bringt uns schon zu unserer zweiten Frage. Ja, was ist denn der Vorteil des Evangeliums? Warum lohnt es sich, an Gott zu glauben? Nun, wenn wir diese Frage anschauen, müssen wir sagen, es gibt ganz viele Vorteile, die der Glaube uns schenkt. Aber es gibt einen, das ist der größte Vorteil. Und ohne diesen wären alle anderen nutzlos. Wir wollen jetzt also der Reihe nach all diese Vorteile des Glaubens ansehen und dann schauen, und was ist eigentlich der Hauptvorteil? Nun, zuerst einmal schenkt uns der Glaube Vergebung der Sünden. Das haben wir gerade gesehen. Ich meine, welcher Mensch kann das sonst behaupten? Meine Sünden sind Vergebung. Das geht nicht durch religiöse Übungen. Ich kann nicht auf den Knien rumrutschen. Ich kann nicht irgendetwas tun, um meine Sünden zu vergeben. Das kann nur Jesus. Und Jesus sagt, ich vergebe eine jede Sünde. Sünde mit meinen Augen, mit meinem Kopf, gedanklich, mit meinen Händen. Sünden, die ich tun wollte. Sünden, die ich aus Versehen getan habe. Eine jede Sünde, die ich getan habe, die ich noch tun werde. Jesus vergibt mir jede einzelne Sünde. Unglaublich. Das ist ein Vorteil des Evangeliums. Jesus vergibt mir meine Sünden. Und was daraus folgt, ist ein weiterer Vorteil. Wenn mir meine Sünden vergeben sind, dann bin ich gerecht vor Gott. Dann kann ich zu Gott kommen und sagen, hallo, hier bin ich. Ja, das erscheint vielleicht uns jetzt selbstverständlich, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir würdig sind, um vor Gott zu kommen. Stellen wir uns mal vor, vielleicht es klingelt bei uns an der Tür, und dann steht da Lionel Messi, der weltbeste Fußballer vor der Tür. Oder irgendwie Roger Federer mit seinem Tennisracket, einem Tennisball und sagt, komm mit, jetzt spielen wir eine Runde Tennis. Ja, also ich meine, ich spiele ja gern Fußball und Tennis auch, aber ich meine, ja, jetzt mit diesen weltbesten Profis da auf den Platz stehen. Ich meine, das ist doch Verschwendung. Ich meine, ich spiele gern Fußball, aber das sieht dann mehr irgendwie so aus. Ja, nein. Dieser Lionel Messi, dieser Roger Federer, die sollen doch mit den Besten nur zusammenspielen. Ich bin doch nicht würdig, mit dem zusammen Fußball zu spielen. Und wisst ihr, genauso ist es bei Gott. Wir sind doch nicht würdig, mit ihm auf dem Platz zu stehen. Wir sind doch nicht würdig, wir Menschen, in den perfekten Ort hineinzukommen, den Gott geschaffen hat, das Paradies. Wo alles schön ist, wo alles perfekt ist, keine Sünde, keine Fehler. Da bin ich doch nicht würdig, eigentlich. Und jetzt durch das Evangelium sagt Gott doch, du bist würdig, ich, kleiner Mensch, bin gerecht. Ich kann vor Gott kommen. Ich kann vor Gott treten und sagen, hallo, hier bin ich, ich bin dein Kind. Und das Geniale ist, diese Würde, die Gott mir schenkt, diese Gerechtigkeit, das ist eine Tatsache. Das ist juristisch absolut nagel- und nietfest. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Gott gewusst, und das gilt. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Du bist gerecht, du bist würdig. Das ist eine Tatsache. Mein Gefühl kann daran nichts ändern. Was andere Menschen denken, kann daran nichts ändern. Meine Psyche kann daran nichts ändern. Meine Fähigkeit, mein Körper, mein Aussehen. Nichts kann daran etwas ändern, dass Gott mich anschaut und sagt, du bist gerecht. Eigentlich genial. Ich kann vor Gott kommen. Egal, wie es bei mir im Leben aussieht. Deswegen sagt die Bibel ja, es ist das Blut des Bundes. Ein Bund ist eben das, was wir bei einer von einer Hochzeit kennen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, egal was kommt. Du bist mein Mann, du bist meine Frau. Und genau das sagt Gott. Egal was passiert, du bist gerecht. Jesus vergießt das Blut des Bundes, nicht das Blut ja, des Vertrages. Nein. Ja, wenn du das und das tust, dann bist du mein Kind. Nein, egal was passiert, das ist eben ein Bund. Egal was passiert, du bist würdig vor Gott. Ein unglaublicher Vorteil, den Gott uns schenkt durch das Evangelium. Und dann ein weiterer Vorteil. Ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ja, das ist eigentlich genial. Welcher Mensch kann das schon behaupten? Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu behaupten. Entweder man ist irgendwie asozial und es ist einem alles egal. Oder durch das Evangelium. Ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Es ist vergeben. Bin ich perfekt? Nein, natürlich nicht. Mache ich immer noch Fehler? Ja, klar. Aber auf das kommt es nicht mehr darauf an, weil ich ja mit Jesus getauscht habe. Er trägt meine Schuld, er trägt meine Sünden und ich bekomme seine Gerechtigkeit übergestülpt, wie ein weißes Kleid. Und ich kann meine Gewissensgebisse an der Garderobe abgeben und ich kann vor Gott kommen und sagen, ich bin gerecht, nicht wegen mir, nicht weil ich so toll bin, nein, weil Jesus so toll ist. Das ist das Schöne am Evangelium. Und dann ist ein weiterer Vorteil natürlich, das ewige Leben. Ich darf ewig leben. Als Gerechte, als Kinder Gottes erben wir, was Gott gehört. Und was gehört Gott? Ja, das ewige Leben. Die Bibel sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir gehören nicht auf diese Erde. Nein, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Dort, wo es kein Leid gibt, keine Tränen, kein Schmerz, kein Tod. Das verspricht Jesus Christus einem jeden von uns hier, der an ihn glaubt. Ein unglaublicher Vorteil, dass ich weiß, ich habe ein ewiges Leben vor mir. Und dann ein weiterer Vorteil des Glaubens. Jesus Christus wohnt in mir selber durch seinen Heiligen Geist. Auch das wissen wir, aber eigentlich ist das unglaublich, wenn wir mal darüber nachdenken. Dass Gott selber jetzt sagt, und jetzt nehme ich Wohnung in dir, in diesem kleinen Menschen, in diesem kleinen Lysanderle hier, wohnt Gott selber durch seinen Heiligen Geist. Und das bringt mir ja auch was. Dass Gott mir Kraft schenkt, dass wenn ich aufstehe, dass ich sagen kann, und jetzt habe ich die Kraft, nicht mehr zu sündigen. Jetzt habe ich Kraft, gute Taten zu tun. Und dann kann ich beten, wenn ich ein schwieriges Gespräch habe oder ein blödes Telefonat machen muss. Jetzt Jesus, du wohnst in mir, jetzt gib mir diese Kraft. Weil Gott in mir wohnt, habe ich diese Kraft nur. Ein unglaublicher Vorteil. Immer wenn ich was Schwieriges habe, kann ich sagen, und jetzt, Herr Jesus, du wohnst in mir. Schenk mir durch deinen Heiligen Geist diese Kraft. Gott wohnt in mir. Das sind alles Vorteile, die wir nur durch das Evangelium, nur durch Jesus Christus haben. Wir könnten jetzt noch weitere aufzählen. Die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, die Gaben, die Gott uns schenkt und so weiter. Aber die Frage war ja, was ist jetzt der größte Vorteil? Was ist das Wichtigste am Evangelium? Und deswegen habe ich diesen Text ausgewählt. Jetzt möchte ich, dass wir ganz genau hinschauen, wegen diesem einen Aspekt in Vers 4. Dort heißt es, das helle Licht des Evangeliums. Das Evangelium ist also wie ein Licht, wie ein Scheinwerfer. Das Evangelium strahlt, es strahlt etwas an. Und was strahlt es jetzt an? Das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Das ist das Ziel. Die Herrlichkeit Christi. Es geht um Jesus selber, um seine Schönheit, um seine Herrlichkeit. Das ist das Ziel des Glaubens. Und deswegen sagt Paulus in Vers 5, wenn wir weiterlesen, deswegen predigen wir nicht uns selbst, sondern Jesus selber. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus, dass er der Herr ist. Eigentlich logisch. Paulus predigt das, was am wichtigsten ist, nämlich Jesus selber. Wir predigen nicht Lebenstipps, wir predigen nicht nur, wie schön es mal im Himmel sein wird. Ja, wird es schön sein, klar, aber das ist nicht das Hauptziel, nein. Jesus selber, um das geht es, das Ermutigendste, das Beste, der beste Lebenstipp, den wir jemals bekommen können, ist Jesus Christus selber. Das ist wie, als ich meine Freundin kennengelernt habe. Habe ich sie ausgesucht, weil sie gut kochen kann? Oder weil sie manchmal nette Dinge sagt? Wollte ich mit ihr zusammen sein, weil sie mich später mal rumchauffieren kann und ich nicht mehr selber Auto fahren muss? Nein. Nein, ich bin doch mit meiner Freundin zusammen, weil ich sie liebe, weil ich sie toll finde, weil ich mit ihr zusammen sein will. Genauso mit Gott. Wir wollen mit Gott zusammen sein, nicht weil er uns vor der Hölle rettet. Ja, das ist auch schön. Nein, wir wollen mit Gott zusammen sein, weil er das Schönste und Wertvollste ist, was wir kennen. Freue ich mich, dass meine Freundin gut kochen kann, und das kann sie. Natürlich. Und genauso freue ich mich, dass Gott mir ein ewiges Leben schenkt. Aber das Schöne am ewigen Leben ist doch, dass ich mit Jesus selber Gemeinschaft haben kann. Und das ist der Vorteil des Glaubens. Darum lohnt es sich, an dieses Evangelium zu glauben. Weil ich Jesus selber bekomme. Und wenn wir in Vers 6 lesen, dann sehen wir eine interessante Parallele. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir sehen hier das gleiche Bild vom Licht zur Erleuchtung, schreibt Paulus. Der Erkenntnis, und jetzt kommt das gleiche Wort, Herrlichkeit. Nun, was stand in Vers 4? Die Herrlichkeit Christi. Was steht hier in Vers 6? Die Herrlichkeit Gottes. Wie sehen wir die Herrlichkeit von Gott selber? Wie sehe ich die Herrlichkeit des ewigen Gottes, der im Himmel wohnt, den ich nicht sehen kann? Wie kann ich diese Herrlichkeit sehen? Paulus sagt es hier, in dem Angesicht Jesu Christi. Im Gesicht von Jesus sehe ich die Schönheit Gottes. Was heißt das? Dass ich in der Person von Jesus, in dem Mensch Jesus Christus, in dem, was er auf dieser Erde getan hat, in dem sehe ich die Schönheit und den Wert von Gott selber. Das, was wir vorhin gehört haben, das Evangelium, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist, das ist die Schönheit Gottes. Was sehe ich, wenn ich dieses Kreuz anschaue? Ich sehe nicht nur ein Holzkreuz. Nein, ich sehe nicht nur einen Menschen, der dort daran hängt für meine Sünden. Nein, ich sehe an diesem Kreuz die Herrlichkeit Gottes selber, die Schönheit Gottes, wie wertvoll er ist. Das sehen wir am Kreuz. Die Schönheit von Gott selber. Was die Bibel uns hier sagen möchte. Das Wertvollste am Glauben, das Wertvollste, was es gibt, ist Gott selber. Und diese Schönheit, die finden wir dort am Kreuz. Und deshalb hat das Evangelium eine solche Kraft, unser Leben zu verändern. Weil es so wertvoll ist, weil es uns bewegt, weil es so wunderbar schön ist, weil es uns bewegt ganz tief drinnen, weil wir wissen, Jesus stirbt für mich. Das ist die größte Herrlichkeit, sagt die Bibel, die es gibt. Und eigentlich sind wir alle herrlichkeitssüchtig, muss man sagen. Wir sind herrlichkeitssüchtig. Jeder Mensch sehnt sich nach Schönheit, jeder Mensch sehnt sich nach Herrlichkeit. Habt ihr schon mal Frösche gesehen, die dann ihre Froschquarks bewerten? Ja, das war jetzt eine 4,75. Sehr schön in der Ausführung, aber an der Kreativität hat es etwas gemangelt. Nein! Kein Lebewesen sehnt sich so nach Schönheit. Das macht kein Pinguin, kein Frosch, kein Tier. Aber wir Menschen, wir machen das. Da springen irgendwelche Menschen von Sprungbrettern ins Wasser und wir geben Noten. Wir schauen uns irgendwelche Eiskunstläuferinnen an. Wieso? Ja, weil wir das schön finden. Irgendwelche Skateboarder, Basketballer, die da den Ball durchs Netz hauen mit einer Drehung. Ja, wieso? Weil wir das schön finden. Wir sehnen uns nach Herrlichkeit. Nach einem schönen Schokoladenkuchen, nach einer Hochzeitstorte mit 7 Leveln und der Mensch sehnt sich nach Schönheit. Jeder von uns will Schönheit und Herrlichkeit. Schöne Kleider, weißt du auch, wir sind herrlichkeitssüchtig. Und jetzt sagt die Bibel, und wo finden wir Erfüllung? Wo ist die größte Erfüllung nach diesem Wunsch nach Herrlichkeit? Bei Gott, weil Gott das Schönste und das Herrlichste ist, was es auf dieser Welt gibt. Und darum sagt Paulus zum Beispiel in Philipper 3, ich erachte alles für Dreck. Und das Wort, das er dort verwendet, ist eigentlich ja, sehr explizit. Man könnte eigentlich fast schon mit Fäkalien übersetzen. Alles ist Fäkalien für Paulus gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis von Jesus Christus. Jesus Christus und ihn zu kennen ist so schön, dass alle Schönheit von dieser Welt nur so ist wie Fäkalien. Auf Jesus zu schauen, das ist das Schönste. Und dann schreibt Paulus weiter, ihn möchte ich erkennen, ihn möchte ich kennenlernen, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist doch das, um worum es geht. Jesus Christus kennenzulernen. Was ist die Antwort auf unsere Frage? Warum lohnt es sich, an Gott zu glauben? Was schenkt uns Gott, dass es sich lohnt, an das Evangelium zu glauben? Gott schenkt uns das Beste, was er uns schenken kann. Gott. Gott schenkt uns sich selber. Wieso ist das ewige Leben toll? Ja, nicht, weil es ewig ist. Nein, weil ich dort mit Jesus Christus zusammen bin. Alle anderen Vorteile des Glaubens sind nur aus diesem Grund toll, weil Gott dort drin ist. Wieso brauchen wir Vergebung von unseren Sünden? Wieso ist Vergebung toll? Ich kann das verdeutlichen wieder mit dem Bild von einer menschlichen Beziehung. Wenn ich wieder mal was Dummes sage, es kommt ab und zu vor, zu meiner Freundin, ja, dann ist dicke Luft, dann stimmt etwas zwischen uns nicht. Und dann müssen zwei Sachen passieren. Muss ich mich entschuldigen, dass ich wieder mal so doof war? Und dann brauche ich Vergebung. Jetzt, wieso brauche ich in dieser Situation Vergebung? Kann man verschiedene Antworten geben. Ja, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe. Dass ich mich wieder freuen kann. Dass ich besser arbeiten kann und ich nicht ständig abgelenkt bin von dem, was ich falsch... Nein, das sind alles falsche Antworten. Ich brauche Vergebung, weil zwischen mir und meiner Freundin wieder alles in Ordnung sein soll. Weil ich sie wieder in den Arm nehmen will. Weil es wieder in Ordnung sein soll, unsere Beziehung wieder gut sein soll. Und genauso bei Gott. Vergebung der Sünden ist darum wertvoll, weil ich Gott wieder bekomme. Weil zwischen mir und Gott alles wieder in Ordnung ist. Alle anderen Vorteile sind eigentlich nur Hilfsvorteile zu dem einen Vorteil, dass wir durch das Evangelium Gott selber bekommen. Das ist das Ziel. Schauen wir auf Jesus. Lernen wir ihn kennen. Schauen wir auf das Kreuz. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Und ohne Jesus haben wir nichts. Jetzt die dritte Frage noch. Was ergibt sich aus diesem Vorteil für mein Leben, für einen Auftrag? Ich möchte noch einmal Vers 6 lesen. Dass durch uns... Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Was ist mein Auftrag? Abstrahlen, reflektieren, weitergeben. Ganz einfach. Wie der Mond zu sein. Der Mond strahlt nicht von sich selber. Was macht der Mond? Ja, der geht nicht mal selber auf. Nein, der ist einfach nur da. Aber er lässt sich anstrahlen von dieser hellen Sonne, von dieser größeren Herrlichkeit der Sonne. Der Mond kann von sich selber nicht strahlen. Nein, aber er wird angestrahlt. Und genauso als Christ. Ich kann nicht selber strahlen. Ich kann es vielleicht versuchen für 5 Minuten. Nein, aber ich kann diese Herrlichkeit Gottes in mein Leben strahlen lassen. Und dann werde ich zu einem Spiegel, dann werde ich zu einem Mond, zu einem Reflektor, der diese Herrlichkeit weitergibt, automatisch. Und darum ist es wichtig. wenn wir abstrahlen wollen, dann müssen wir uns anstrahlen lassen. Ist eigentlich logisch. Darum stehe ich auf und sage doch am Morgen, Herr Jesus, lass mich deine Herrlichkeit erleben. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen, deine Liebe sehen. Ich öffne dein Wort und jetzt möchte ich sehen, wie schön du bist. Lass mich von deiner Herrlichkeit angestrahlt werden. Wie möchte ich etwas weitergeben, wenn ich das nicht mache? Und dann bete ich und sage, Herr Jesus, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir für alles, was du mir schenkst. Und lass mich im Gebet anstrahlen von Gott selber. Und dann strahle ich ab. Wahrscheinlich haben von uns ganz viele so ein modernes Telefon. Eigentlich super, oder? Genial, kann man ganz viele Dinge machen damit. Das Problem ist nur, man muss das jeden Tag an die Steckdose tun. Ich hatte früher ein Telefon, das musste ich vielleicht alle 2 Wochen mal einstecken. Genial! Aber ich möchte trotzdem nicht zu diesem Telefon zurück. Weil das war irgend so ein schlechtes Telefon, kann man keine Fotos machen, nicht ins Internet, kann irgendwie keine Musik hören. Ja, pff, genau so ist es beim Glauben. Entweder wir haben so einen verkrüppelten Glauben und stecken uns alle 2 Wochen mal bei Gott ein. Oder wir sagen, nein, ich will einen Premium-Glauben. Ich will so einen guten Glauben, wie ich ein gutes Telefon will. Ist doch logisch. Ist doch logisch, wenn ich nach Hause komme, stecke ich am Abend, bevor ich schlafen gehe, mein Telefon ein, damit es am nächsten Tag voll ist, damit ich arbeiten kann, telefonieren kann. Genauso logisch stecke ich mich bei Gott ein. Lasse ich mich anstrahlen von Gott. Lese in seinem Wort und bete. Und dann kann ich diese Herrlichkeit abstrahlen. Dann habe ich einen Glaube, der funktioniert, der feurig ist, der begeistert ist. Und darum geht es doch. Lass mich von Jesus anstrahlen und entscheide mich jeden Tag. Ich fange mit dem an und schaue nicht als erstes bei Facebook vorbei, wo meine Freunde in den Ferien sind. Ja, auch schön, aber nein. Ist auch Herrlichkeit, Urlaub, gell? Aber das, die Herrlichkeit Gottes, davon möchte ich mich anstrahlen lassen. Und darum geht es. Entscheiden wir uns jeden Tag, uns anstrahlen zu lassen von Gott selber. Und das Schöne ist, es gibt ein geistliches Gesetz. Wenn wir Gott mehr sehen, dann werden wir so, wie er ist. Im 1. Johannes 3 heißt es, wenn wir Jesus ganz sehen, in der Ewigkeit dann werden wir ganz so sein, wie er ist. Eigentlich genial. Wenn ich mehr und mehr von Jesus sehe, dann werde ich verwandelt, so wie er ist. Ein tiefes geistliches Prinzip. Und darum schauen wir Jesus an, schauen wir dieses Kreuz an, schauen wir diese Herrlichkeit von Gott an und dann werden wir verwandelt und dann strahlen wir diese Herrlichkeit ab. Ja, wo strahle ich die ab? Ja, überall, wo ich bin. In meiner Familie, am Frühstückstisch, wenn ich vielleicht noch halb verschlafen bin, beim Abendbrottisch. Vielleicht in der Beziehung oder in der Ehe, wenn es mal wieder mir die Geduld ausgeht, dann strahle ich diese Herrlichkeit ab. In der Schule, am Arbeitsplatz. Dort werde ich zu einem Mond, zu einem Reflektor von Gottes Liebe. Ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Petrus 3. Dort wird das nochmal zusammengefasst. So. Und zwar 1. Petrus 3, Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten. Jesus hat einmal gelitten am Kreuz. Er für uns alle. Und jetzt wieso? Damit er euch zu Gott führte. Das ist das Ziel des Glaubens. Darum ist Jesus gestorben. Und darum lohnt es sich, an Gott zu glauben. Weil Jesus uns zu Gott führt. Weil wir ihn sehen dürfen und ihn selber geschenkt bekommen durch das Evangelium. Das ist doch wunderbar. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese vielen Vorteile, die wir durch den Glauben haben. Für diesen wunderbaren Tausch, den wir annehmen dürfen, dass du unsere Sünden, Fehler, all unseren Dreck auf dich nimmst, dafür stirbst und dass du sagst, und du schenkst uns deine Gerechtigkeit, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit dir. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass wir die Herrlichkeit von dir, die Schönheit von dir mehr und mehr erkennen, dass wir dich besser und besser kennenlernen, weil darum geht es, dass wir dich bekommen. Du bist das Schönste und das Herrlichste. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir immer wie mehr sehen, wie schön du bist, wie wichtig du bist, wie toll du bist und dass alles andere verblassen darf. Herr Jesus, schenk uns und unserer Gemeinde diesen Blick auf dich, wie ihn Paulus gehabt hat. Alles andere ist wie Dreck. Du bist das Schönste. Herr Jesus, schenk, dass das passieren darf. Dass das passieren darf in den Leben und in den Herzen von Menschen, die heute Morgen hier sind. Und die sagen, ich sehe den Sinn nicht mehr. Die vielleicht sagen, ich sehe Jesus schon, aber ich sehe das nicht als herrlich und schön. Herr Jesus, schenk dieses Wunder heute Morgen, in diesem Moment, dass Menschen deine Herrlichkeit sehen, dass sie deine Vergebung annehmen. Und wir bitten dich auch für uns, für diese Woche, dass wir uns anstrahlen lassen von dir, durch dein Wort, durch Gebet, durch die Gemeinschaft mit dir. Und dass wir dann zu Monden werden dürfen und deine Herrlichkeit abstrahlen, wie wir das im Zeugnis schon so genial gehört haben. Ganz natürlich, dort wo wir sind, mit Handwerkern, mit Familienmitgliedern. Herr Jesus, lass uns strahlen durch dein Licht. Gib uns die Kraft und schenk, dass wir zu Spiegel und zu Monden werden für deine Schönheit und für deine Liebe. Amen.